möchte da weitermachen, wo der Karl im vorletzten Gottesdienst aufgehört hat, der Begegnung von Jesus mit dem Nikodemus. Und es steht Johannes 3. Und ich möchte schon sagen, denkt ihr vielleicht ein oder ja, das hast du doch schon mal gesagt, das hast du doch schon mal gesagt. Und ich wiederhole mich wirklich immer wieder. Ich habe von einem Prediger gehört, der wurde gesagt, du hast jetzt schon 5-mal dasselbe gepredigt. Was soll das? Und er sagte, ja, ihr habt es gehört, aber es ist noch nicht in eurem Herzen. Deswegen muss ich das nochmal predigen. Und wenn ich das jetzt heute wiederbringe, was ich schon öfters in ein oder anderen Worten gebracht habe, dann gilt es genauso für mich. Aber ich denke, das ist was, was einfach eminent wichtig ist. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr es nochmal hört und versucht, das wirklich aufzunehmen. Also, da lesen wir, Jesus entgegnete dem Nikodemus. Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem, von oben geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Eben, das ist uns jetzt nichts Neues, dass es eben die Wiedergeburt braucht, die geistliche Wiedergeburt aus Wasser, dass wir bekennen, wir sind schuldig vor Gott, wir brauchen Reinigung, wir lassen es uns taufen zum Zeichen, dass wir unser altes Leben abgeben, dass wir mit Jesus neu leben möchten. Und wir brauchen den Heiligen Geist, der uns dann neu belebt und Neues in uns schafft, damit wir eben als Wiedergeborene leben können. Und ich nehme an, dass die jetzt hier sind, die wollen alle in dieses Reich Gottes hineinkommen. Das ist ja unser Ziel. Und eben Jesus sagt es eben, ihr müsst aus Wasser und Geist geboren werden. Das klingt so im ersten Moment eigentlich ganz einfach, weil wenn ich mir jetzt eine natürliche Geburt vorstelle, das Embryo hier drin im Bauch von der Mama, das macht ja gar nichts, ne? Das lässt eigentlich nur geschehen. Solange es im Bauch drin ist, bekommt es die Nahrung von der Mama und wird ernährt und wächst und wächst. Und die Geburt kann es eigentlich auch nicht viel tun, es kann sich höchstens vielleicht querlegen, aber die Arbeit macht seine Mama. Und so kann man denken, okay, ist ja ganz einfach, ich werde neu geboren und dann super, jetzt bin ich ein neuer Mensch. Wenn wir jetzt noch mehr von Jesus hören, in Matthäus 16, 24, dann klingt das schon ein bisschen anders. Dann kommt da noch was hinzu. Jesus sagte zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das klingt schon ein bisschen anders, ne? Sich selber verleugnen. Wir stehen uns normalerweise am Nächsten, das ist das Natürliche. Und das soll man verleugnen, das soll man sagen, nee, das stimmt jetzt nicht mehr, das gibt es jetzt nicht mehr. Mein Ich, mein Altes gibt es nicht mehr. Kreuz auf sich nehmen, Kreuz wissen wir, sehen wir, furchtbar, schlimm. Es hat keiner überlebt, glaube ich, der im Kreuz mal gehangen ist. Also ist er tot. Aber er sagt mir nachfolgen, also irgendwie ist es doch kein Kreuz, wenn wir sterben, wenn wir doch noch nachfolgen können. Also muss es ein anderes Kreuz sein. Aber trotzdem keine angenehme Sache wahrscheinlich im ersten Moment. Das gehört dazu. Das ist dann, was wir behandeln im Moment, das Reifen im Glauben auch. Das ist etwas, was dann den Reifeprozess anspricht. Die Geburt erstmal, die ist relativ einfach, aber dann soll es weitergehen. Eben wenn wir jünger sein wollen, wenn wir mit Jesus in das Reich Gottes hineinkommen wollen, dann müssen wir uns selber verleugnen, Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Der Paulus sagt es nochmal mit anderen Worten, Römer 6, 4. Durch die Taufe, oder meint eben die Glaubenstaufe, sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Also gestorben, das ist die Voraussetzung, eben bei der Taufe, ich gebe mein Leben in den Tod hinein. Ich sage, mit Jesus will ich gestorben sein. Wie er am Kreuz für mich gestorben ist, meine Schuld mitgenommen hat. Diese ganze Schuld habe ich ihm gegeben und die soll jetzt wirklich finito sein. Mein Mensch, so wie ich jetzt mich wahrnehme, ist jetzt erstmal tot. Begraben im Grab, dort der Grabdeckel bleibt zu für meinen alten Menschen. Aber eben wie Jesus durch diese Macht Gottes wieder auferstanden ist, ohne Sünde, genauso dürfen wir wieder auferstehen. Das feiern wir ja bei der Taufe, Annelies. Du hast es ja sehr schön erlebt, glaube ich. Du warst im Wasser und dann bist du wieder hochgekommen. Du bist nicht da drin geblieben und neu geworden. Das ist das, was uns zugesprochen wird. Wenn ihr euch taufen lasst, wirklich in diesem Sinn, nicht einfach nur als kein Ritual, sondern wenn das wirklich eure Überzeugung ist, ich lasse mich jetzt taufen, untertauchen, weil ich mit Jesus sterben will und ich werde wieder auftauchen, weil ich mit Jesus neu leben will. Wenn das in diesem Sinn die Taufe vollzogen wird, dann seid ihr neu. Dann ist immer der Geist Gottes in euch wirksam, kann immer weiter wirksam sein. Wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Und da ist jetzt schon wieder ein Imperativ drin. Wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Jetzt, der Paulus spielt uns jetzt den Ball zu. Also es ist die Geburt, die ursprüngliche Geburt, die ist gelaufen. Jetzt ist es in euch. Ihr sollt jetzt ein Leben führen. Das heißt, ihr sollt es jetzt in die Hand nehmen. Wie sieht euer Leben jetzt aus? Und den Ephesern, den schreibt er den Paulus dann auch, Kapitel 4, 22 bis 24. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das schreibt er den Ephesern und mit den Ephesern hat er ein recht gutes Verhältnis auch. Es sind gläubige Menschen, denen er das schreibt, die haben die Taufe schon vollzogen, die leben schon in der Gemeinschaft untereinander mit Gott. Und denen muss er das aber auch noch sagen, legt ab von euch den alten Menschen. Das ist also nicht etwas, was einmal geschieht bei der Taufe. Juhu, jetzt habe ich es geschafft und jetzt bin ich neu und das ist alles okay. Nein, auch wir, wenn wir, wie ich jetzt schon über 30 Jahre gläubig bin, das ist etwas, was immer wieder geschieht. Also im Griechischen ist es sehr interessant, mit welchen Verbformen das ist. Und hier ist es eben eine Verbform, die eben die Dauer angibt. Es ist etwas, was immer wieder beständig läuft, laufen soll. Dieses Ablegen von dem alten Menschen mit seinem früheren Wandel. Er führt es ja noch aus, was es alles sein kann. Eben Habgier kann es sein, es kann Unzucht sein, es kann Unreinheit sein, es kann Eifersucht, Neid, Streit sein. Egoismus in jeder Ausformung, das sollen wir immer wieder ablegen, weil das immer wieder auftaucht. Es ist geschehen, aber es ist trotzdem ein Prozess. Und jeder, der wirklich mit Jesus leben will, der wird mir dazu stimmen, dass wir da immer wieder eingeholt werden von unserem alten Menschen. Aber erneuert euch in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also wir können das ablegen. Er sagt, ihr könnt das, es ist möglich. Ihr müsst nicht immer wieder in die alten Fallen hineinfallen. Ihr könnt wirklich was Neues machen. Also wir können uns nicht entschuldigen, naja, ich bin halt Mensch und ich bin halt schwach und ich kann nicht anders. Nein, jeder, ich und jeder von euch kann anders. Wir sind erlöst, wir sind frei. Wir müssen nicht immer wieder in die alten Schallplattenrillen rein. Wir müssen nicht immer wieder dieselben Fehler machen. Wir müssen nicht immer wieder in den alten Egoismus fallen, dass ich zuerst komme. Dass ich meine Interessen voranstelle, dass ich es gut haben will, dass die anderen nach meiner Pfeife tanzen, dass die anderen mich anerkennen sollen. Das muss nicht immer wieder neu laufen. Ich muss nicht immer wieder Streit anfangen. Du hast es sehr schön erklärt, Nicole, danke. Es kommt oft hoch, aber wir dürfen wissen, nein, ich bin nicht abhängig mehr. Ich bin nicht Sklave von dem Alten. Ich bin frei. Jesus hat mich frei gemacht. Jeder Moment ist meine Entscheidung, gebe ich diesem alten Begierden nach, oder nicht. Diese Kraft hat uns Gott gegeben, der Heilige Geist in uns, der da wirkt. Und das ist eben etwas, was eben beständig läuft. Es fängt an in unserem Geist, unserem Sinn. Wir haben den Geist, den menschlichen Geist bekommen, zu dem der Heilige Geist spricht. Und da soll das beginnen, nicht in erster Linie in unserem Körper. Wir können natürlich mit unserem Körper können wir viel tun. Wir können vielen Menschen helfen zum Beispiel, sagen, ja, wir machen jetzt was Gutes. Das ist nicht der Anfang, auch nicht in unseren Gefühlen ist nicht der Anfang. Der Anfang ist in unserem Geist, dass wir da uns vom Heiligen Geist erneuern lassen, dass wir uns da neu formen lassen. Weil der Geist sollte, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, über Seele, über den Geist regieren. Und wo er das nicht tut, da haben wir noch dran zu arbeiten. Und dann kommen wir eben dem Ziel näher. Wir sind geschaffen zu Wahlgerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist unser neuer Mensch. Dazu sind wir neu geboren, um in Heiligkeit zu leben, in Gerechtigkeit vor Gott. Den Römern schreibt er dann auch der Paulus, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige, Unvollkommene. Ich habe da hinterher geschrieben, hinter das Verwandeln, Metamorphose. Das ist das griechische Wort da. Und das ist ein tolles Wort. Das ist das Wort, was die Raupe zum Schmetterling macht. Das ist die Metamorphosis. Und dieses Wort verwendet der Paulus hier. Damit die Raupe zum Schmetterling werden kann, was macht sie da? Sie frisst und frisst und frisst und frisst und frisst. Wenn sie total vollgefressen ist, dann kann sie sich verwandeln und dann geschieht es. Das ist für mich ein sehr gutes Bild. Wir sollen auch uns voll fressen, damit wir uns verwandeln können. Was ist unsere Nahrung? Das Wort Gottes. Wo Jesus versucht wird vom Teufel, wo er 40 Tage, 40 Nächte gefastet hat, es hat ihn gehungert, der Teufel kommt, wenn du Gottes Sohn bist, sag doch zu den Steinen, dass sie Brot werden. Und Jesus sagt, es ist geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes herauskommt. Davon leben wir. Das ist unsere geistliche Nahrung. Und das sollen wir fressen, fressen, fressen. Dann verwandeln wir uns. Und das ist eben die Raupe, die nimmt das wirklich in sich hinein. Wenn die Raupe auf dem Blatt da sitzt und es betrachtet, aha, das ist dunkelgrün und das Blatt ist hellgrün, das ist olivgrün, interessant, das ist gezackt, das ist rund, interessant, das riecht gut, das ist behaart, das ist nicht behaart, wird sich nicht satt essen. Wenn wir mit dem Wort Gottes so umgehen, aha, okay, das ist in dem Zusammenhang geschrieben, aha, okay, das ist menschlich und das ist jetzt göttlich, aha, okay, das passt mir und das passt mir nicht, dann essen wir das nicht. Wir müssen das Wort wirklich in uns aufnehmen, lesen, Heiliger Geist, was willst du mir sagen, was willst du in mir bewegen, was willst du Neues schaffen? Das wirklich verinnerlichen. Nicole, du hast es sehr gut erklärt. Das ist das, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen sollen, wie wir das in uns hineinnehmen sollen. Aufnehmen und dann umsetzen im Alltag, nicht nur sonntags, im Alltag. Wo bin ich jetzt heute dran? Aha, das habe ich gehört, das habe ich gelesen, das möchte ich jetzt umsetzen. Heiliger Geist, hilf mir. Du hast es mir gegeben, das will ich jetzt tun. Und wenn wir das machen, je mehr wir eben dieses Wort Gottes wirklich so in uns aufnehmen, immer mehr, da kriegt man nicht, bis wir verwandelt sind, haben wir nicht genug. Die Raupe hört erst auf zu fressen, wenn sie Schmetterling ist. Wir sollen erst aufhören, das Wort Gottes zu fressen, sage ich, wenn wir in der Herrlichkeit sind. Bis dahin kein Ende. Und nicht zu kurz halt, nicht, ja, morgens lese ich die Losung und dann hat sich das. Da wird die Raupe nicht satt. Da wird sie sich nicht verwandeln können. Da werden auch wir nicht wirklich neu werden. Da braucht es wirklich mehr dafür. Also lasst euch hineinnehmen in diese Metamorphose. Weil das Ziel ist wirklich, Schmetterling zu werden, erlöst zu werden, in der Ewigkeit verherrlicht zu sein. Der Paulus nimmt nochmal dieses Wort von diesem schlimmen Kreuz auf sich, Galater 2,20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe oder in meinem Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also er spart auch den Galater nicht, dieses Wort, dieses schlimme Wort vom Kreuz, dass wir eben uns kreuzigen lassen müssen. Aber wenn ich mit Christus gekreuzigt bin, sagt er jetzt, sagt der Paulus von sich, lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Da wäre ich froh, wenn ich es sagen könnte von mir. Ich lebe nicht mehr, Jesus, du lebst jetzt nur noch in mir. So weit bin ich nicht, aber das ist schon mein Ziel eigentlich, dass es immer mehr dazu kommt. Und wenn jetzt wirklich Christus in mir lebt, nicht mehr ich, dann sieht mein Leben so aus, wie Jesus' Leben ausgesehen hat. Und Da ist jetzt das Problem, ist das überhaupt möglich? Und es gab so diese Heiligungsbewegung, die fing so an im vorletzten Jahrhundert, 19. Jahrhundert, ging das auch im 20. Jahrhundert. Und das gibt es auch heute noch, habe ich jetzt gerade erst vor kurzem erzählen lassen, ein groß anerkannter Prediger, der sagt, wenn wir gläubig sind, dann ist es möglich, sündlos zu leben. Dann brauchen wir nichts, dann ist es okay. Das ist meiner Meinung nach wirklich eine Irrlehre. Einfach, wenn ich mein eigenes Leben anschaue, wenn ich das Leben von anderen Gläubigen anschaue, das passt einfach nicht. Und im Johannesbrief habe ich das auch sehr schön nochmal erklärt bekommen. 1. Johannes 3,9. Also es ist jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht mehr Sünde. Denn sein Same, also Gottes Same, bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Also da klingt es wirklich so. Wenn ich aus Gott geboren bin, ich kann gar nicht mehr sündigen. Ich sündige nicht mehr. Und das ist eben so eine Stelle, worauf die sich beziehen, diese Christen, die sagen, ja, es ist möglich, nicht mehr zu sündigen als Wiedergeborener, sündlos zu leben. Wenn wir dann nochmal ein bisschen zurückgehen, 1. Johannes 1, 8, 9 und 2,1. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Das klingt im ersten Moment wie ein Widerspruch. Ne? Innerhalb von 3 Kapiteln sagt er mal, du brauchst nicht mehr zu sündigen. Und auf einmal sagt er, wenn du meinst, du sündigst nicht mehr. Und wenn du das sagst, dann belügst du. Aber eben, das löst sich auf, wenn wir eben wieder ins Griechische gehen. 1. Johannes 3,9, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, ist wieder diese Präsensform beständig. Und er kann nicht beständig sündigen. 1. Johannes 3,9 ist es so, 1. Johannes 1,8 ist es die andere Form, Aoristform, die beschreibt, wenn etwas einmalig ist. Als mit anderen Worten, wenn ich wiedergeboren bin, wenn ich wirklich aus dem göttlichen Samen geboren bin, dann kann ich einzelne Sünden tun, ich kann wieder hineinfallen, aber wenn ich beständig immer wieder dasselbe mache, dann ist da nicht was in Ordnung. Dann bin ich nicht wirklich aus göttlichem Samen geboren. Das ist für mich irgendwie, wie ich das gut verstehen kann. Und es ist eben, wie gesagt, keine Entschuldigung, dass ich sage, ja, ich bin schwach und deswegen kann ich nicht anders, sondern ich brauche nicht immer wieder dieselbe Sünde zu machen. Aber wenn es passiert, dann haben wir, schreibt er, einen Beistand, eben Jesus Christus. Wenn wir ihm die Sünde bekennen, werden wir freigesprochen werden, werden wir wieder gereinigt durch sein Blut. Und das ist eben die Aufgabe, in der wir stehen, dass wir eben dieses Bewusstsein haben, ich brauche nicht, ich bin frei. Und wenn ich jetzt doch mal wieder was mache, wo ich merke, wo mein Gewissen schlägt, erster Weg, vergib mir bitte. Und deswegen gefällt mir das auch so gut, was eben der Paulus den Galatern geschrieben hat. Eben, ich lebe nicht mehr, Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, oder andere Übersetzung, in meinem Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Eben, ich werde immer wieder konfrontiert mit dem, dass ich nicht in der Lage bin, wirklich sündlos zu leben. Aber da kommt der Glaube hinein. Wenn ich wieder falle, ich brauche mich nicht selber zu verdammen. Es ist der Teufel, der mich dann wieder niedermachen will, der wieder sagen will, gut, schau mal, was du jetzt alles wieder gemacht hast, du bist kein guter Christ, vergiss es. Ich brauche mich nicht selber zu kasteien, nicht selber zu bestrafen, sondern ich darf im Glauben leben an Jesus, der für mich gestorben ist, der mich gereinigt hat. Und das ist einfach unser Leben, was wir jeden Tag leben, wo wir uns entscheiden müssen, will ich diesem Glauben leben oder will ich halt auch immer wieder meinen alten Begierden nachgehen, von denen es heißt, im Epheser trügische Begierden, die mich zugrunde richten. Wenn ich denen immer wieder nachgehe, sie richten mich selber zugrunde. Wenn jemand habsüchtig ist, das richtet ihn zugrunde. Wenn jemand jemand nicht vergeben kann, wenn er Groll in sich hat, das macht ihn kaputt. Nicht nur körperlich, auch seelisch. Wenn jemand immer nur für sich haben will, das macht ihn kaputt. Wenn jemand nicht den Sinn hat für andere Menschen. Das sind Begierden, die uns selber zugrunde richten. Und wir sind immer in der Entscheidung eben, lebe ich jetzt im Glauben, dass Jesus in mir lebt, dass er mir die Kraft gibt, dass ich grundsätzlich in der Lage bin, grundsätzlich sinnlos zu leben. Von ihm her gesehen ist das möglich. Wo ich wieder mal dazwischen stehe, zu Jesus kommen, bekennen, mir vergeben lassen, fröhlich weitergehen, nicht deprimiert weitergehen, fröhlich weitergehen, danken, loben, preisen und sich freuen an dem, was Gott für uns getan hat. Und dann aber wirklich immer wieder dieses, wenn wir das merken, da ist wieder was in mir, kommt wieder was hoch, dass wir das wissen, woher kommt das? Das ist der alte Mensch oder es ist vielleicht auch mal der Teufel, der mir das einreden will, aber nicht alles kommt vom Teufel. Vieles ist in uns selber. Da müssen wir auch unterscheiden, ob wir dem Teufel sagen, stopp, das sind jetzt nicht Gottes Gedanken, das sind deine Gedanken, das sind deine Ideen, die du mir jetzt hier eingeben willst. Schild des Glaubens hoch, feurige Pfeile auslöschen. Da müssen wir sehen, da müssen wir unterscheiden, was kommt von mir und was kommt jetzt wirklich an Versuchung, an eben diesen feurigen Pfeilen, was kommt da vom Feind. Da müssen wir verschieden reagieren, aber immer im Glauben, weil auch der Schild des Glaubens haben wir, weil wir Jesus gehören, sonst hätten wir diesen Schild des Glaubens nicht. Aber mit dem können wir sagen, stopp, diese Pfeile lasse ich nicht oder den Helm des Heils, diese Gedanken, die kommen hier nicht in meinen Kopf rein, die weise ich ab. Da dürfen wir uns ja nicht zu lange hingeben, wenn jetzt solche negativen Gedanken kommen. Dürfen wir nicht zu lange denen nachgeben, nachgehen, nachsinnen. Stopp, das ist nicht von dir, Gott, und das können wir erkennen. Je mehr wir in Gott, in seinem Wort verwurzelt sind, desto mehr wissen wir auch, was sind seine Gedanken, die er für uns hat. Und wenn wir das wissen, dann können wir auch dementsprechend darauf reagieren. Sagen nur, no go hier. Eben das ist das, was uns bestimmt ist von Gott her, dass wir eine Möglichkeit haben, damit wir eben wirklich dieses neue Leben haben, damit wir eben zum Schmetterling werden. Und auf der Rückseite habt ihr ein Herrschaftsgebet. Und das möchte ich einfach euch mal vorlesen. Und dann haben wir, ich bete das dann nochmal. Ich lese es mal vor. Herr Jesus, ich erkenne, dass ich dich brauche und nehme dich an als meinen Erlöser, meinen Befreier und meinen Herrn. Ich lade dich jetzt ein, Herr, über mein ganzes Leben zu sein. Herr meines menschlichen Geistes, meines geistlichen Verstehens und Begreifens, und meine Anbetung. Herr meines Verstandes, meiner Einstellungen, meines Denkens, meiner Überzeugungen und meiner Vorstellungskraft. Herr meiner Gefühle und wie ich sie ausdrücke. Herr meines Willens und all meine Entscheidungen. Herr meines Körpers, meiner körperlichen Gesundheit und der Art, wie ich mit meinem Körper umgehe. Meine Ernährung, meines Aussehens und meines Erscheinungsbildes. Herr meiner Sexualität und ihrer ganzen Ausdrucksweise. Herr meiner Familie und all meiner Beziehungen. Herr meiner beruflichen Arbeit und meines Dienstes in der Gemeinde. Herr meiner materiellen Güter und meinen Bedürfnissen, so wie ich sie wahrnehme. Herr meiner Finanzen. Herr meiner Pläne, meiner Ambitionen und meiner Zukunft. Danke, Herr, dass dein Blut vergossen wurde, damit ich frei sein kann von den Folgen der Sünde und dass mein Name ins Buch des Lebens geschrieben werden kann. Das sehe, das ist eigentlich das, was Jesus von uns möchte, dass wir wirklich jeden Bereich von unserem Leben seiner Herrschaft unterstellen. Und wie gesagt, das ist etwas, was jeden Tag läuft. Es fängt an bei meinem Körper, meiner Sexualität, was ich esse, wie ich meinem Körper umgehe, wie ich Schlaf-Wachrhythmus halte, was ich mit meiner Freizeit mache, eben mein Gefühl, mein Verstand, meine Finanzen, einfach alles, 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 meine Beziehungen. Er möchte sich alles seiner Herrschaft unterstellen, weil er ist der König und wenn er als König in mir lebt, dann ist es klar, dass auch alles ihm gehört. Und wo da noch ein Bereich ist in meinem Leben, der nicht ihm gehört, dann ist die Entscheidung jetzt vor mir, will ich das auch oder will ich das doch lieber für mich behalten? Ich lese es jetzt nochmal langsam vor als Gebet und ihr könnt es für euch, so wie jeder das möchte, still mitbeten oder auch nicht, wenn er das nicht möchte, aber das ist das, meine ich, was Jesus möchte. Herr Jesus, ich erkenne, dass ich dich brauche und nehme dich an als meinen Erlöser, meinen Befreier und meinen Herrn. Ich lade dich jetzt ein, Herr, über mein ganzes Leben zu sein. Herr meines menschlichen Geistes, meines geistlichen Verstehens und Begreifens und meiner Anbetung. Herr meines Verstandes, meiner Einstellungen, meines Denkens, meiner Überzeugungen und meiner Vorstellungskraft. Herr meiner Gefühle und wie ich sie ausdrücke. Herr meines Willens und all meiner Entscheidungen. Herr meines Körpers, meiner körperlichen Gesundheit und der Art, wie ich mit meinem Körper umgehe, meiner Ernährung, meines Aussehens und meines Erscheinungsbildes. Herr meiner Sexualität und ihrer ganzen Ausdrucksweise. Herr meiner Familie und all meiner Beziehungen. Herr meiner beruflichen Arbeit und meines Dienstes in der Gemeinde. Herr meiner materiellen Güter und meinen Bedürfnissen, so wie ich sie wahrnehme. Herr meiner Finanzen. Herr meiner Pläne, meiner Ambitionen und meiner Zukunft. Danke, Herr, dass dein Blut vergossen wurde, damit ich frei sein kann von den Folgen der Sünde und dass mein Name ins Buch des Lebens geschrieben werden kann. Amen.